Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich-Schaffhausen mit diesen Schauplätzen. Das Hartturm-Areal. Die Stadt will dort ein Stadion für 16'000 Fußballfans und eine Wohnsiedlung bauen. Die Rosengartenstrasse. Der Gemeinderat debattiert über das Tram und die Frage, ob mit oder ohne Weidhaldetunnel. Der Prime Tower. Das höchste Gebäude der Schweiz führt heute aufrichtig. Und im zweiten Teil geht es um den virtuellen Schutz vor Amokläufen, wie ein Computerprogramm solche Schulen warnen soll. Das Wetter, Temperaturen steigen auf 30 Grad und die Sonne scheint den ganzen Tag. Am Mikrofon Sabine Meyer. Im Sommer 2016 soll es soweit sein. Dann soll Zürich wieder ein Hartturmstadion haben. Der Zürcher Stadtrat gibt Gas mit seinen Plänen und hat heute das Resultat von einer Machbarkeitsstudie präsentiert. Die Idee, auf dem Hartturm-Areal soll es ein Fußballstadion für den FCZ und Grasshoppers herkommen, mit 16'000 Plätzen und eine Wohnsiedlung mit 160 Familienwohnungen. Roger Steinemann.
Der Stadtrat André Odermatt hat heute Zuversicht ausgestrahlt. Seit man das alte Hartturm-Projekt mit der Credit Suisse beerdigt und in eigener Regie neu aufgeleistet hat, sieht man auf gutem Weg.
Es ist besser in dem Sinn, dass es besser ins Quartier passt. Es hat wieder eine Grösse, die dort hinpasst. Und mit dem Wohnungsbau können wir das Quartier auch schön fertig bauen und den Wohnungsteil eigentlich in dem äusseren Teil von Zürich West deutlich stärken mit den 160 Wohnungen, die man zusätzlich erstellen kann.
Die detaillierten Pläne sehen neben dem siebenstöckigen Wohnblock ein reines Fußballstadion vor, das etwa 25 Meter hoch ist und Platz für 16'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet. Die Zahl sei mit den Zürcher Fußballclub so abgesprochen und genüge auch den Anforderungen für Länderspiel, sagt der Sportvorsteher Gerold Lauber.
Die Zürcher sind halt bescheiden. Nein, ich glaube, man sollte nicht das grösste Stadion wählen. Das haben wir vorher vielleicht angestrebt. Das hat Schiffbruch erlitten. Ich meine, wenn wir 16'000 Zuschauer begeistert zusammenbringen in einem typischen Fußballstadion, das geschlossen ist, noch am Rasen, noch am Geschehen, dann meinte ich, haben wir in Stimmung, wenn wir im Jockeli noch selten haben. Und wenn dann der FCZ und GC noch gut schütten, dann wird aus dem Kessel in Richtung Hexenkessel.
Die Idee von einer sogenannten Duplex-Arena mit einer Eishalle für den ZSC, die immer noch umgeistert, hat Gerold Lauber heute nochmal eine deutliche Abfuhr erteilt. So eine Arena würde das Quartier zu fest belasten und neue Abhängigkeiten unter den beteiligten Vereinen schaffen. Billig wird so oder so nicht. Rund 130 Millionen Franken dürfte das neue Stadion kosten. Die Stadt müsste 20 Millionen davon selber aufbringen. Der Weltfußballverband FIFA wird seinerseits den gleichen Betrag zahlen und darf als Gegenleistung den Namen vom neuen Stadion bestimmen. Der Finanzvorsteher Martin Vollewieder hat den Medien aber auch vorgerechnet, dass das Stadion für die Stadt ein Verlustgeschäft ist. Weil ohne Mantelnutzung, mit zum Beispiel Läden, die zusätzliche Mieteinnahmen bringen, bleibt der Stadt unterm Strich ein jährliches Defizit von 4 bis 6 Millionen Franken.
Ja, ich glaube, auf Dauer muss man sich einfach die Grundfrage stellen, wo man dem Fußballanhänger und den Clubs, die auch eine sehr wesentliche Rolle spielen in der Nachwuchsförderung, wo man denen ein Stadion herstellen. Da muss man, glaube ich, auch dem Stimmbürger reinen Wein schenken. Ohne Mantelnutzung kostet uns das etwas. Man hat es verhindert, dass man es mit Mantelnutzung machen konnte. Aber jetzt bitte schön, jetzt sagen wenigstens zu dem ja. Weil sonst müssen wir irgendwann sagen, sind wir dann wirklich wenigstens im Fußball tiefe Provinz.
Das letzte Wort hat voraussichtlich 2012 das Zürcher Stimmvolk. Zuerst liegt der Ball jetzt aber beim Gemeinderat, der muss entscheiden, ob man weitermacht. Es geht um Projektierungskredit in der Höhe von knapp 11 Millionen Franken.
Der Zürcher Gemeinderat hat eine Monsterdebatte vor sich rund um die Rosengartenstrasse. Diskutiert werden heute Abend ganz verschiedene Vorschläge. Es geht um eine Reduktion des Verkehrs, um ein neues Tram und auch noch um den Weidhaldetunnel, der die Strasse entlasten sollte. Hans-Peter Kühns im Zürcher Rathaus. Die Sitzung des Gemeinderats hat ja vor einer guten halben Stunde angefangen. Sind Sie schon beim Traktandum Rosengartenstrasse?
Nein, das sind sie noch nicht und es dürfte noch ziemlich lang gehen, bis es endlich so weit ist. Es gibt nämlich verschiedene andere Traktanden, die noch vorne dran kommen. Jetzt im Moment zum Beispiel geht es gerade um die Rechnung 2009 von der Stadt Zürich. Bis der Kampf um die Rosengartenstrasse angeht, dürfte es mindestens etwa gleich lang gehen, bis Südafrika den Kampf um den Finaleinzug der Fußball-WM zwischen Deutschland und Spanien anfängt. Und vor allem dürfte es da im Rathaus auch mindestens etwa gleich lang gehen wie Südafrika.
Was für konkrete Vorschläge stehen denn heute Abend zur Debatte?
Grundlage von dieser Debatte sind zwei Initiativen aus dem links-grünen Lager. Die erste verlangt eine massive Reduktion vom Privatverkehr auf der Rosengartenstrasse um etwa die Hälfte. Pro Fahrtrichtung soll es zum Beispiel nur noch eine Spur geben. Und die zweite verlangt das Tram vom Buchheckplatz über die Rosengartenstrasse zum Albis-Riederplatz. Und, das ist das Entscheidende, all das soll realisiert werden, ohne dass für den Privatverkehr Alternativrouten zur Verfügung gestellt werden. Der Stadtrat teilt die Ziel in wesentlichen Punkten. Auch er ist für eine Reduktion vom Verkehr auf der Rosengartenstrasse. Auch er will das Tram. Der Stadtrat will aber Alternativrouten planen. Eben zum Beispiel den Weithalden-Tunnel. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen, gibt es dann auch noch ein paar Untervarianten.
Also ziemlich viele Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen. Kann man aufgrund von der ersten Reaktionen schon sagen, welche Variante die beste Chance hat im Gemeinderat?
Also anders als beim Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien kann man da tatsächlich den Ausgang schon ziemlich genau voraussagen. Linke, Grüne und Grünliberale haben nämlich eine klare Mehrheit und sie werden Ja sagen zu der Reduktion, sie werden Ja sagen zum Tram, sie werden aber Nein sagen zu den Alternativrouten. Das heisst dann, dass die Stimmberechtigten von der Stadt Zürich voraussichtlich im November können abstimmen über die Reduktion vom Verkehr, über das Tram, aber eben nicht über den Weithalden-Tunnel. Und so wie man die Stimmberechtigten in Zürich kennt, werden dann sie Sie Ja sagen zum Tram und zu der Reduktion. Und der grosse Knackpunkt ist dann, ob der Kanton das so durchwinkt, weil die Rosengartenstrasse ein relativ wichtiger Durchgangspunkt ist für den Verkehr, darf der Kanton nämlich mitreden. Und im Kanton sind ja die politischen Verhältnisse ein bisschen anders. Also das ist dann wirklich die grosse Frage. Sagt der Kanton auch Ja? Aber bis der Entscheid fällig ist, geht es noch lang. Zuerst jetzt also statt mal da die Monsterdebatte in Zürich Gemeinderat an.
Spannender Abend im Zürcher Rathaus, das war der Hans-Peter Künzi. Was effektiv der Rat dann entscheidet, wir berichten darüber morgen Morgen in unseren Sendungen. Die Stadt Zürich gibt jetzt doch bekannt, wie viel Entschädigung sie den beiden Fußballclubs wegen der Schäden am Letzigrundstadion zahlt. Der FCZ kommt rund 980'000 Franken über, GC rund 620'000 Franken. Gestern ist bekannt worden, dass die drei Parteien sich auf eine Entschädigungszahlung einigen konnten. Wie hoch, war aber nicht öffentlich. Aufgrund des hohen politischen, aber auch medialen Interesse hat man sich jetzt umentschieden, schreibt der Stadtrat. Die Stadt entschädigt den Club, weil verschiedene Spiele ausgefallen sind und weil die Stützen die Sicht behindert haben und der FCZ und GC darum die Billetpreise gesenkt haben. Der kantonale Ombudsmann, der zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der kantonalen Verwaltung vermittelt, hat letztes Jahr so viel zu tun wie noch nie. 800 Fälle sind am Thomas Fäsi angetragen worden. Das sind 100 mehr als im Jahr vorher. Warum sich mehr Leute über die kantonale Verwaltung beklagt haben, darüber kann er nur spekulieren.
Dass es vielleicht etwas mit dem Bekanntheitsgrad vom Ombudsmann zu tun hat, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch, dass vielleicht bei den Leuten auch ein anderes Verhalten da ist, dass sie sich vielleicht ein schneller wehren, schneller wollen ein bisschen Bescheid wissen. Aber wie gesagt, wir sind da wirklich im spekulativen Bereich.
Bei diesen vielen Fällen ist kein Departement rausgestochen. Die Themen haben alle querbeet betroffen. Die 67 Urnen, die Mitte April im Zürichsee gefunden worden sind, sind heute in einem anonymen Grab auf einem Friedhof zu Küsnacht beigesetzt worden. Wie die Baudirektion vom Kanton Zürich schreibt, hat eine schlichte überkonfessionelle Feier stattgefunden, zusammen mit dem Regierungsrat Markus Kägi. Für die Bestattung in einem anonymen Grab hat sich der Baudirektor entschieden, weil es unmöglich sei, die Identität dieser Toten herauszufinden. Das Frauendeck bei der Flussbad Oberlitten bleibt. Der Zürcher Stadtrat hat das Sanierungsprojekt nochmal angeschaut und entschieden, dass die Frauen auch weiterhin dort den Tag durch einen separaten Abschnitt in der Badi sollen haben. Eine Begründung liefert er dazu nicht. Die ursprüngliche Idee, das Frauendeck zu schliessen, ist bei vielen nicht gut angekommen. In einer Petition haben sich 1'500 Leute gegen den Umbau gewehrt. Der höchste Kunstpreis der Stadt Zürich geht dieses Jahr an Filmemacher Peter Liechti. Geboren ist der Peter Liechti in St. Gallen, lebt und arbeitet er aber seit 1990 in der Stadt Zürich. Er macht Dokumentar- und Essayfilm, sein letztes Stück «Das Summen der Insekten» im Jahr 2009. Der Filmemacher Peter Liechti hat eine grosse Experimentierfreude und das macht ihn in der Schweizer Filmlandschaft einzigartig, begründet Stadt Zürich die Wahl. Der Zürcher Kunstpreis ist mit 50'000 Franken dotiert. Das höchsten Gebäude der Schweiz steht. Und wie sich's gehört, haben die Handwerker, der Architekt und die Bauherrin heute im Prime Tower zu Zürich die Aufrichtung gefeiert. Zwei Drittel von dem 126 Meter hohen Büroturm mit der Glasfassade sind schon vermietet, noch offen ist, wer aber das Restaurant im 35. Stock übernimmt. Sonja Schmidmeister.
Es ist immer noch eine gigantische Baustelle, gerade neben der Hardbrug auf dem ehemaligen Maag-Areal. Und es geht noch ein gutes Jahr, bis der Prime Tower fertig ist, sagt der Markus Graf, der Chef der Bauherrin Swiss Prime Site.
Wir sind absolut im Terminplan, sogar etwa 3 Wochen voraus, dass wir eigentlich geplant haben. Das Bauwerk ist dermassen gut gelaufen. Es war sehr gut organisiert von den Generalunternehmen, weil die Logistik, die es gebraucht hat, war sehr kompliziert. Und ich gehe davon aus, auch die nächsten 15 Monate werden gut ablaufen.
Bis dann will die Immobilienfirma den ganzen Turm vermietet haben. Das sind auf 36 Stück 40'000 Quadratmeter. Zwei Drittel samt der besten Lagen oben raus sind schon weg. Und für den Rest gäbe es einen Haufen Interessenten.
Die Zeit, bis jemand aber Vertrag unterschreibt, das ist wie eine Wohnungsmiete, das machen wir nicht jeden Tag. Das braucht ein paar Wochen, ein paar Monate. Da muss man Kosten für den Ausbau zahlen. Und darum wird es 3, 4, 5 Monate dauern. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir bis Ende dieser Zeit, 15 Monate, voll vermietet sind.
In Prime Tower kommen Anwaltskanzleien, Banken, Versicherungen und fast zuoberst im 35. Stock ein Restaurant. Nachdem sich ein paar Interessenten zurückgezogen haben, ist die Swiss Prime Site jetzt noch mit jemandem intensiv am Planen und Verhandeln. Bedingung ist, dass der Gastrostock nicht nur für ein paar Auserwählte mit dem dicken Portemonnaie zur Verfügung steht.
Das ist eigentlich das oberste Ziel, dass da jeder Mann rein kann und etwas Passendes findet. Es wird eine kleine Ecke geben, Fine Dining, das wird es geben. Dort wird es etwas teurer sein als vielleicht eine andere Ecke, die einen anderen Charakter hat, ein anderes Angebot. Aber wir wollen wirklich hier keine Grenzen setzen und sagen, ja, also wir wollen immer die besseren verdienenden Leute, sondern wir wollen wirklich auch Touristen, jedermann zu zugänglich. Das ist die Vision. Wir hätten ja das können an Dritte vermieten, sprich an andere Mieter. Aber wir haben gesagt, nein, öffentlich zugänglich, das gehört dazu bei einem Prime-Site-Bau.
In den nächsten paar Monaten wird jetzt im oberen Teil Glasfassaden noch fertig montiert und unten fangen die Handwerker mit dem Innenausbau an. Im Rohbau umgestiefelt ist heute neben den Journalistinnen und Fotografen auch einer der Architekten, der Mike Guyer.
Es ist aufregend, weil man es endlich mal so in Realität sieht und kann anlangen und erfahren. Und es fordert auch immer wieder raus, um zu überlegen, kann man jetzt da noch etwas verbessern oder hätte man es vielleicht so sollen machen. Die Raumstimmung wird immer expliziter und nähert sich immer mehr dem an, was wir früher gezeichnet und visualisiert oder im Modell gebaut haben.
Umstudiert haben die Architekten auch einmal an einer Dachterrasse. Aber dieser Vision sind bis jetzt zu viele Hürden im Weg gestanden. Nur heute bei der Aufrichtung haben die Medienleute aufs Dach rauf dürfen. In Zukunft, es ist kaum zum Glauben, in Zukunft ist das oberste Geschoss für die Haustechnik reserviert, für Heizanlagen, Kühlelemente und Elektroinstallationen. Das sei nicht anders gegangen, bedauert auch der Swiss Prime Site-Chef Markus Graf. Aber
wir haben heute, als wir hier oben waren, das erste Mal hier oben, gesagt, mit dem Architekt zusammen, wir müssen noch einmal prüfen mit der Stadt, der Wiedererwägung, ob man nicht irgendwo die Dachterrasse, nicht für irgendwo Gastronomiezwecke, sondern einfach zum Besucher noch zugänglich machen. Wir nehmen das noch einmal auf. Ob das gelingt, das ist eine andere Frage, das muss am Schluss die Stadt entscheiden.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, es ist jetzt gerade 17:45. Ein Computerprogramm, das rechtzeitig Alarm schlägt, wenn ein Schüler durchdrehen könnte. Das wird die Stadt Zürich einführen. Nur, jedes Computerprogramm ist nur genauso gut wie die es brauchen. Wie der virtuelle Schutz funktioniert, in 2,5 Minuten. Jugendliche, die schlägern, die andere bedrohen, im schlimmsten Fall Amok laufen. Wenn Jugendliche gewalttätig werden, dann schockiert das und es lässt viele Leute ohnmächtig zurück. An einer Tagung haben heute in Zürich Fachleute aus der Schweiz und aus Deutschland verschiedenste Formen von Jugendgewalt diskutiert und auch, wie man solche Gewaltausbrüche verhindern kann. Eine der Rednerinnen war Psychologin Caroline Rosti. Sie ist Spezialistin für jugendliche Amoktäter und hat an der Universität Darmstadt an einem Computerprogramm mitgeschafft, das so Amokläufe verhindern soll. Seit dem Jahr wird das Programm erfolgreich genutzt und es soll auch in der Stadt Zürich eingesetzt werden. Nicole Marti hat mit der Caroline Rosti am Rand dieser Tagung über das Computerprogramm «Der virtuelle Amokschutz» geredet.
Caroline Rosti, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Gewalt und Amok-Taten von Jugendlichen. Sie haben dafür ein Computerprogramm mitentwickelt. Können Sie kurz erklären, wie das funktioniert?
Also das funktioniert so, es sind 32 Fragen, die dieses Programm sozusagen dem User stellt. Das sind einmal 32 genau die richtigen Fragen. Man gibt die ein, die Informationen, sucht nach diesen 32 Fragen sozusagen. Sie brauchen nur 55% auch beantworten. Ab dann haben Sie eine Auswertmöglichkeit. Und dieses Programm an sich haben wir so geschaltet, dass es eben genau dieses Muster, das relevante Muster auf dem Weg zur Gewalt erkennt und einem dann von auf 6 Stufen von grün bis rot eine Einschätzung gibt, inwieweit diese Person auf einem Weg zur Gewalt ist. Sie bekommen die Faktoren, zu denen Sie gucken müssen und damit auch Ausarbeitungsmöglichkeiten, um den Fall zu deeskalieren.
Können Sie ein Beispiel machen? Was muss man da für Fragen beantworten?
Was muss ich für Fragen beantworten? Ja, beispielsweise verehrt er andere Gewalttäter? Hat er schon mal eine Drohung ausgesprochen? Und in dieser Drohung sind auch reale Personen oder auch reale Orte der Schule erkennbar? Hat der Täter sich Waffen versucht zu beschaffen? Hat er vielleicht auch schon Waffenübungen im Wald, Schussübungen gemacht?
Sie sagen Drohungen, aber auch Waffenbesitz. Woher weiß ich das? Wie kann ich an diese Informationen überhaupt rankommen?
Es wird sich immer gewundert, die Puzzleteile, die sind alle nicht sichtbar. Es ist natürlich so, dass ich hinschauen muss, aber Sie können beispielsweise viele Fragen schon einmal dadurch beantworten, indem Sie den Deutschlehrer, den Kunstlehrer, den Mathelehrer, den Religionslehrer zusammenholen. Was schreibt er gerade in Deutsch in den Aufsätzen? Was zeichnet er im Kunstunterricht? Wie äußert er sich im Ethikunterricht über seine innere Meinung? Da bekommen Sie schon viele, viele Aussagen. Und was wir natürlich auch raten ist, den Schüler selbst zu befragen. Denn sie glauben nicht, natürlich einige Schüler lügen einen an, aber viele Schüler, je nachdem wie ich auf diesen Schüler zugehe, öffnen sich einem auch.
Nun kann man aber nicht alle 200 oder 400 Schülerinnen und Schüler von einer Schule da scannen quasi. Was für Gründe gibt es überhaupt, näher hinzuschauen?
Es geht nicht darum, eine gesamte Schule oder alle Schüler zu scannen. Es geht darum, wenn ich einen Schüler habe, der ein Warnsignal gezeigt hat, hinzuschauen. Hinzuschauen finde ich weitere Warnsignale. Und glauben Sie mir, also ich arbeite schon lange auch im Fallmanagement, wenn sich weitere Warnsignale ergeben, sehen Sie die, wenn Sie sich drum bemühen.
Jetzt gibt es dieses Computerprogramm zur Anwendung seit diesem Jahr. Frau Rosti, was sind die ersten Erfahrungen, die man damit gemacht hat?
Die ersten Erfahrungen sind, dass es einem sehr, sehr viel die Arbeit erleichtert, indem man weiß, wo man schauen muss, indem man die Informationen strukturiert bekommt und indem man dann auch noch sozusagen Hilfestellungen für die weitere Vorgehensweise hat. Also man sieht, was ist in diesem Fall los und kann dann so mit seinem Netzwerk ausarbeiten, okay, wie kann ich diesen Fall deeskalieren. Wir bekommen nur diese positiven Rückmeldungen, was uns auch sehr, sehr freut, dass es eben Unterstützung ist und auch eine klare Einschätzung gibt.
Auch die Stadt Zürich wendet dieses Programm an. Wie haben Sie damit geholfen?
Wir haben die Stadt Zürich geschult in dem Programm. Also das ist ein Qualitätsstandard von uns. Sie können nicht einfach nur das Programm kaufen, sondern Sie müssen auch eine Schulung unterziehen, damit Sie das sozusagen auch richtig anwenden, damit Sie wirklich nur Fakten, Wissen in das System einfließen lassen und keine Hypothesen. Denn mit unseren eigenen Hypothesen kriegen wir jeden Schüler auf Rot. Und so werden diese Standards durch die Schulung geschaffen, dass man überhaupt auch die Philosophie von Bedrohungsmanagement erkennt, also Bedrohungen erkennen, einschätzen, entschärfen, dass man weiß, wie damit gearbeitet wird, ja, und so dann auch zuverlässig die Daten eingeben kann.
Aber schlussendlich muss man sagen, das Programm ist auch nur so gut wie die Menschen, die es mit Informationen füttern.
Natürlich. Nur das Programm alleine, da haben Sie recht, ist nicht die Lösung. Aber implementiert in ein Netzwerk, in ein gutes Schulklima, in einen Aufbau von Prävention, auch unabhängig von zielgerichteten Gewalttaten, sondern es gibt ja auch noch andere Gewalttaten, darin eingegliedert ist es ein wertvolles Stück.
Caroline Rosti, Psychologin an der Universität Darmstadt. Sie hat das Computerprogramm mitentwickelt. Die Frage gestellt hat Nicole Marti. Auch in der Stadt Zürich kommt das Computerprogramm, wie gesagt, schon bald in Einsatz. Die Versuchsphase ist abgeschlossen und ab dem Sommer sollen Spezialistengruppen mit Leuten von der Polizei, der Schule und Psychologen das Programm auch einsetzen. Nur noch das Okay vom Datenschützer fehlt, das ist nötig, weil ziemlich viele heikle Daten in dem Computerprogramm gespeichert werden. Es war 3:06 Uhr, Zeit für den Blick aufs Wetter in der Region. Und ja, das ist nochmal gleich wie heute, einfach nochmal ein bisschen wärmer. Mehr dazu von Jürg Zock von SF Meteo.
Heute gibt es einen sonnigen Sommerabend. Dazu ist es immer noch angenehm warm mit 24 Grad. Bis Mitternacht geht es dann auf etwa 16 Grad zurück. Und am frühen Morgen ist es dann relativ frisch mit etwa 13 Grad. Morgen am Donnerstag geht es dann sonnig weiter. Meistens ist der Himmel sogar wolkenlos. Und es wird wieder richtig heiß mit etwa 30 Grad. Auf dem Bachtel hat es 24 Grad. Und um Freitag scheint meistens die Sonne, dazu wird es noch spurheisser, mit 32 bis lokal sogar 34 Grad.
Zum Schluss vom Regionaljournal nochmal die wichtigsten Themen kurz und knapp. Die Pläne für das Stadion Zürich als Ersatz für das Hartturmstadion nehmen Form an. Die Stadt will bis 2016 ein Fußballstadion für 16'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bauen und daneben soll auf dem Hartturm-Areal auch noch eine Wohnsiedlung herkommen mit 160 Familienwohnungen. Für die beiden Projekte beantragt der Stadtrat am Gemeinderat einen Projektkredit von 10,7 Millionen Franken. Das höchste Gebäude der Schweiz, der Prime Tower zu Zürich West, feiert heute Aufrichtung. Das Hochhaus hat jetzt seine maximale Höhe von 126 Metern erreicht. Wenn alles so weiterläuft, sollten die gesamten Bauarbeiten im Mai 2011 fertig sein. Die ersten Mieter sollen dann nächsten Sommer einziehen können. Vermietet ist bis jetzt rund 70% der Fläche. Die Stadt Zürich hat jetzt doch öffentlich gemacht, wie viel Entschädigung sie den beiden Fußballclubs wegen der Schäden am Letzigrundstadion zahlt. Der FCZ kommt rund 980'000 Franken über, GC rund 620'000 Franken. Öffentlich gemacht hat sie es aufgrund des hohen politischen und medialen Interesses. Und das war es vom Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Heute am Mittwochabend verantwortlich war Margrit Meier. Mein Name ist Sabine Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.